Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Vielen Dank.
Irgendwo dazwischen, zwischen Himmel und Erde, zwischen Morgen und Gestern. Wir leben als Menschen, wir leben aktuell und nicht nur in Hinsicht auf die persönlichen Ankündigungen, die wir eben hörten, in denen uns das so vor Augen gestellt wurde. Wir leben irgendwo dazwischen. Das Thema Hoffnung, das Thema Zuversicht, verbinden wir in der Regel mit dem Bogen der Zeit, also mit Morgen, mit Zukunft. Und so will ich in meinem zweiten Referat morgen auch die Hoffnung in Hinsicht auf ihre zeitliche Perspektive, in Hinsicht auf die Zukunft entfalten. Heute aber soll der Schwerpunkt der Zuversicht, der Hoffnung unserer Existenz irgendwo dazwischen nicht primär zeitlich orientiert sein, sondern in der Spannung unseres Menschseins, auch ganz unabhängig von der Frage der Zeit. Irgendwo dazwischen, zwischen Himmel und Erde, leben wir als Menschen. Es ist gewiss so, wenn wir lange Zeit in unserer Tätigkeit sind, dass wir unser Leben so empfinden wie den Gang einer Sonne. Am Anfang voller Zukunft, in der Kindheit voller Träume. Und sind wir ehrlich, dann war das Schönste an unserer Kindheit, für viele von uns, für mich persönlich, eigentlich nicht die Erfahrung meiner Kindheit selbst, sondern die Perspektive, die ich vor mir hatte. Weder sehne ich mich danach, mein Gehalt auf Taschengeld zurückzuführen, noch sehne ich mich danach, mit meinem Bruder noch einmal in einem Zimmer schlafen zu müssen, noch sehne ich mich nach Schulnoten oder die Reduktion meiner Freiheit durch die Hausarbeiten, die ich unfreiwillig verordnet bekomme. Das alles hat meine Kindheit nicht schön gemacht, sondern es war die Zukunft, die ich hatte, die Perspektive. Man könnte das Menschsein gerade darin innerhalb der Schöpfung beschreiben, dass der Mensch ein Bewusstsein hat von dem, was über seine Situation hinausgeht. Dass der Mensch sich im Unterschied zu Stein und Holz, aber auch zu all den Tieren in ihrer Vielgestaltigkeit darin unterscheidet, dass er immer dazwischen ist und dieses Dazwischen wahrnimmt, wahrnehmen darf und wahrnehmen muss. Wir haben als Menschen ein Bewusstsein. Und Descartes hat damit den aufgeklärten Menschen und den Anbruch der Neuzeit beschrieben, dass er sagte, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. In der Tat, nimmt man nicht das Kritische an der Selbstüberschätzung der Aufklärung, dann kann man sagen, hiermit ist etwas Zentrales getroffen, etwas Zentrales auch für die biblische, die christliche Tradition. Der Mensch ist nicht an sich, der Mensch ist nicht statisch, sondern der Mensch ist immer dazwischen. Er erinnert sich an gestern, er ist notwendig bezogen auf morgen, in Zuversicht oder Angst. Er nimmt sich selber wahr und kann es doch nicht wie eine Kuh unschuldig Gras fressend meditieren und wiederkäuen, sondern immer in Beziehung zu anderen Menschen, der Familie, der Konkurrenz, den Freunden, seiner Umwelt. Wir sind als Menschen bezogen und damit in Beziehung. Und dieses In-Beziehung-Sein macht uns aus und prägt unser Bewusstsein. Freilich sind all diese Ideen und Grunderkenntnisse nicht erst mit der Neuzeit gekommen, sondern sie spiegeln das wider, was programmatisch am Anfang biblischer Überlieferung im Schöpfungsbericht ausgesagt ist, mit der Erschaffung des Menschen. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde, als Ebenbild Gottes schuf er ihn. Und Und wir werden dieses Dazwischensein heute unserer menschlichen Existenz an dieser Ebenbildlichkeit versuchen zu präzisieren und auszudifferenzieren. Was bedeutet dies, dass der Mensch zum Ebenbild geschaffen ist? Nun, das Ebenbild, müssen wir uns zunächst vom Begriff her deutlich machen, ist nicht das, was wir primär damit assoziieren. Es ist nicht gedacht an ein Abbild, eine Kopie. Der Mensch quasi als ein Abbild, eine Kopie Gottes. Einer, der sich Gott zum Vorbild nimmt und an diesem Vorbild abarbeitet. Ebenbildlichkeit nicht als Abbildlichkeit. Ebenbildlichkeit nicht vom Ansatz her als eine Konkurrenz zwischen dem Du des Urbilds und dem Ich des Abbildes, sondern Ebenbildlichkeit als ein Beziehungsbegriff. So wie dann Eva für Adam geschaffen wurde als Ebenbild, nämlich als Gegenüber, als Ergänzung, als Korrespondentin, so ist der Mensch auf Gott hin geschaffen, bezogen auf Gott, als seinen Ursprung, als seine Inspiration, als seine Herausforderung, als seine Anregung. Der Nachteil dessen, was uns seit Descartes beschäftigt, ist, dass wir sehr wohl das Bewusstsein haben, in Beziehung zu sein, insofern uns ständig transzendieren müssen, über uns hinausgehen müssen, in dem, was wir tun, in dem, was wir denken, in dem, was wir hoffen und sehnen. Aber, und das macht uns zu neuzeitlichen Menschen, wir sehen uns selbst im Zentrum unserer Welt und unseres Bezugs. Auf die Frage, wer bin ich, antworten wir mit Selbstbeschreibungen und haben damit Auftrag und Fluch unserer Existenz schon benannt. Das Ebenbild ist geschaffen als Ergänzung und beide zusammen bilden ein Wir, sodass das Subjekt des Menschseins nach dieser Schöpfungsgeschichte, das Subjekt des Menschseins nicht der Mensch ist, sondern der Mensch in Gott und Gott im Menschen. Man kann nach der Ebenbildlichkeit die Frage nach der Identität immer nur im Wir beantworten. Wie ich als junger Student überrascht wurde, als ich einen Kommilitonen wieder traf und ihn unschuldig fragte, wie geht es dir? Und er antwortete spontan, uns geht's glänzend. Er war nämlich frisch verlobt, frisch verliebt, war glücklich und für ihn war die Frage nach seiner Identität und Befindlichkeit eine, die er spontan, das wirkte nicht aufgesetzt, das sind die älteren Ehepaare, die man dann trifft, nicht wo das Wir schon eingeschliffen ist, aber nicht aus Überzeugung, sondern manchmal auch nur noch aus Willen. Es war wirklich bei ihm so kindlich spontan, dass er einfach sagte, uns geht es gut. Er bezog sich auf das Wir. Der Mensch der Neuzeit freilich ist dazu ermutigt, ja, er ist darin berauscht, selbst Subjekt seines Lebens zu sein. Und das nun ist gleich die Kehrseite des Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Ich konstituiere meine Welt, mein Leben. Ich muss den Grund meiner Lebensgrundlage und Identität und damit meine Zufriedenheit schaffen. Ich muss mich transzendieren. Nun sind nicht alle so abstrakt und kopflastig, dass sie sagen würden, ich denke, also bin ich. Andere von uns würden vielleicht sagen, ich kann aufführen, ich kann etwas verwirklichen, ich kann Texte, ich kann Musik lebendig machen, präsentieren, also bin ich. Im Schwabenland würde man eher sagen, ich schaffe, also bin ich. Wenn die Schwaben versuchen, bis zu ihrer Rente ihre irdische Wohnung abzuzahlen und möglichst, bis sie sterben, dann auch die himmlische Wohnung gegenfinanziert zu haben, durch ihren eigenen Beitrag. Also, wie immer, als neuzeitlicher Mensch konstituiere ich mich selbst durch das, was ich tue. Wenn wir die Lebenskurve nehmen, ist es lange Zeit möglich, so berauschend zu leben. In unseren Abiturfeiern haben wir uns gegenseitig noch geschworen, was wir alles verwirklichen. Und ich weiß nicht, ob es am Abi lag oder am Bier, das wir getrunken hatten. Auf jeden Fall, als wir das silberne Abitur feierten, war nicht alles umgesetzt von dem, was wir einst erträumten. Das heißt also, dass die Ablenkung des Menschen von seiner Bestimmung, der Wahn, der Rausch, wir könnten selbst die Transzendenz für unser eigenes Leben sein. Wir könnten das Fundament schaffen, auf dem wir stehen. Dies geht lebensgeschichtlich sicherlich, bis wir den Zenit erreicht haben. Der Zenit des Lebens, wenn ihr kurz überlegt, einige gucken so nach innen im Moment, der Zenit des Lebens ist immer noch vor uns in unserer Selbstwahrnehmung. Neulich sagte einer, er hat den 60. Geburtstag und seine Midlife-Crisis, wo ich dann sagen muss, ich glaube, die werden psychologisch etwas früher angesetzt, du hast die nächsten Jahre hinter dir. Also wie auch immer, wo wir den Zenit verorten, wir leben in Illusion darauf hin. Nun könnte man meinen, dass wir als kreative Menschen, dass wir, die wir christlich engagiert sind, zumindest interessiert und an diesem Dialog und dieser Kombination mehrerer Welten interessiert sind, dieses Problem nicht so empfinden wie jemand, der bei Daimler-Benz dort am Band steht oder als Beamter nur seine Zeit absitzt im Büro. Aber weit gefehlt. Wir alle sehnen uns nach einem Glück, das unsere Möglichkeiten übersteigt. Und unsere Zufriedenheit hängt an etwas, was jenseits unserer selbst ist. Identität, Glück empfinden wir in der Regel, wenn all das, was wir an Grundbedürfnissen haben, erfüllt ist. Und so haben wir Essen und Trinken und ein trockenes Dach und einen trockenen Sitz heute Morgen schon mal vorgefunden. Und insofern dürfen die Grundbedürfnisse, auch die des Atmens und des Schlafens, von gestern auf heute halbwegs befriedigt sein. Darüber hinaus aber sind wir geschaffen, um Anerkennung und Beziehung zu haben. Das heißt, wir sind eigentlich als Menschen nur da identisch und nicht zwischen den Stühlen, sondern mittendrauf, wo wir in erfüllenden Beziehungen leben. Wenn der Mensch ist, ich meine mit einem S, wenn er existiert, wenn er identisch ist, dann ist er in Beziehung. Wir sind als Menschen auf Beziehungen geschaffen. Dies ist ganz evident, da wo wir als Kleinkinder noch angewiesen waren auf unsere Mütter. Im Urlaub lasen wir uns gegenseitig vor, unter anderem überraschend die Erkenntnis, dass Kängurus bis zu einem Jahr ihre Jungen in der Tasche tragen. Und wir waren erst überrascht, dass das doch relativ lang ist, bis uns einfiel, dass an der Uni die meisten Studenten ihren Eltern bis 30 Jahre auf der Tasche liegen. Und insofern beim Menschsein das Angewiesensein auf die Eltern noch wesentlich länger dauert. Aber weit darüber hinaus sind wir angewiesen auf Beziehungen. Und für mich ist es noch provozierender und interessanter, uns selbst wahrzunehmen, da wo wir nicht einfach von Liebe, erotischer Liebe reden, von Mutter-Kind-Beziehung, also diesen naheliegenden, unmittelbar plausiblen Dingen, sondern wo wir disziplinieren und verstecken. Wie viel an Rivalität, an Eitelkeit und Ehrgeiz verwenden wir an der Universität in unseren Karrieren, um anerkannt zu werden. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wir werden an der Uni nicht mehr von Studenten geliebt oder von Kollegen als irgendwo anders. Aber es treibt einen diese Illusion. Vieles von dem, was wir tun, ja vielleicht das meiste, tun wir um der Anerkennung willen. Die meisten unserer Sozialkontakte sind orientiert an dem Bedürfnis, sich anzuerkennen. Wie viel Kommunikation, wie viele Worte verwenden wir am Tag dafür, uns zu bestätigen und uns Bestätigung zu holen? Das heißt, eigentlich kann man sagen, dass das zur Beziehung geschaffen sein des Menschen sich an den Fehlformen und Entgleisungen noch evidenter zeigt als an gelungenen Beziehungen. Denn da, wo es nicht gelingt, erscheint es als Karikatur umso deutlicher, ja penetranter. Aggression, Geltungstrieb, Lieblosigkeit sind Ausdrucksformen dessen, dass wir eigentlich auf Beziehungen angelegt sind. Zur Identität gehört, so lehren uns Pädagogen und Sozialpsychologen, dann auch das Moment des Erlebens, das wir hier genießen, der Begegnung, des Neuen, dessen, was wir erfahren. Bei einfachen Beamten reduziert auf den Traum vom Jahresurlaub, der dann immer ein Fiasko wird, aber die Vision durch Erleben, Identität neu inspiriert zu bekommen. Ich denke, für die meisten von uns aber ist die Lebensphase und der Lebensaspekt vor allen Dingen bestimmt, wo wir Identität entfalten in schöpferischer Expansion. Der Mensch ist nicht glücklich nur in Konsum und Passivität. Und wenn die Älteren unter uns in den 60er Jahren noch den Traum dachten, man muss nur alle Pflichten über Bord werfen, man muss sich nur entlasten, alles Unangenehme wie Eltern, Schule und Studium weglassen und Gesellschaft. Und wenn man einfach mit einer Blume in der Nase auf einer Wiese sitzt und gar nichts tut, dann ist man. Alle die, die das damals taten, sind inzwischen längst Bundeskanzler gewesen oder sonst irgendeine andere Fehlform der Selbstentfaltung. Das heißt, es hat sich längst falsifiziert, dass der Mensch geschaffen ist, um passiv zu sein. So sehr solche Berufschristen wie Manfred und ich natürlich immer zuerst ganz vorsichtig fragen, lebst du überhaupt noch? Weil dann im Alltag der Traum einfach nur ist, jetzt nur etwas Zeit haben, etwas Schlaraffenland, mal eine Nacht durchschlafen oder eine Woche frei haben. So sehr das natürlich bestimmend sein kann, verleitet uns es zu einer falschen Identitätsvorstellung, nämlich Identität sei das Schlaraffenland, alles haben, nichts brauchen, nichts mehr bedürfen, nichts mehr hoffen müssen, sondern einfach nur satt auf der Wiese liegen und die gebratenen Hähnchen fliegen ein, wie es im Schlaraffenland sein soll, einfach so in den Mund, ohne dass man sie vorher rupfen muss oder anschließend die Knochen wegwerfen. Alles geht automatisch. Das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, dass wir auch selbst wohl in unserem Leben die Höhepunkte von Identität in kreativen Augenblicken erleben. Das Gelingen eines Gedichts, das, obwohl alle Buchstaben bekannt waren, so noch nirgendwo stand. So hoffen wir mindestens. Sonst sind wir sehr frustriert, wenn wir merken, das Gedicht ist schon von einem anderen und du hast es unbewusst gelernt. Das Gelingen einer Melodie aus Tönen, die es tausende Male gab, und wie wir schon bei den Beatles sagten, seit Bach gibt es sowieso keine neuen Tonfolgen mehr, und dennoch so gab es das noch nicht. Das Entstehen eines Kunstwerks, eines Bildes, das da ist. Für mich auch die Erfahrung des Entstehens von Büchern, von Texten, die im Unterschied zu einem Gespräch oder einem Vortrag ihren eigenen Weg gehen. Sodass man jahrelang später angesprochen wird und sagt, dein Text aus diesem Buch hat mir in dieser Situation das gegeben, mich da getröstet, mich da ermutigt. Ich gestehe, das sind die schönsten Punkte. Wenn jemand auf mich zukommt und zitiert von mir einen Text, den ich wohl noch erinnere, aber wahrhaftig nicht auswendig kann, und er sagt, jeden Tag hat dieser Text ihn begleitet. Die schöpferische Expansion ist ein Geschenk, das uns zu Privilegierten macht, die wir kreativ tätig sein können. Kreativität nicht im Sinne von Rivalität mit dem Urbild. Kreativität nicht als Ersatz für den Schöpfer, sondern als das spielerische Korrespondieren mit dem Schöpfer. Das Ebenbild will ja nicht rivalisieren, das Ebenbild will partizipieren. Und das ist ja der Unterschied von gestörten Verhältnissen und gelingender Beziehung. Nicht rivalisieren, sondern partizipieren. Vom Schöpfer einen Ball zugeworfen bekommen und ihn in kindlicher Freude zurückgeben. Dem Schöpfer zu begegnen und in der Verwirklichung von etwas, was vorher so nicht da war, das Erleben, dass man selbst teilhaben kann an den Schaffen von bleibenden Werken. Das Wort steht im Raum. Der Ton klingt nach. Das Wort wird Text. Ein Ereignis, eine Aufführung wird lebendige, inspirierende Erinnerung. Ein Vorrecht, das wir haben, die wir gestalten, darstellen und schaffen dürfen. Und es gibt nichts Schöneres, als das zu erleben, teilzuhaben am Leben, in dem wir selbst leben. Gott zu kennen, zu erkennen, zu empfangen und damit Menschliches zu schaffen, das über unser Vermögen hinausgeht. Das Ebenbild partizipiert am Urbild. Der Mensch in der Kreativität, er reflektiert, er partizipiert gegenüber dem Göttlichen. Dies ist das Ziel der Schöpfung gewesen. Aber dies ist nicht die Realität dieser Welt und dies ist sicherlich auch nicht die lineare, durchgängige Identität, die wir erleben. Das Irgendwo dazwischen rührt daher, dass wir in dieser spielerischen, ja kindlich naiven, ursprünglichen Weise nicht unser ganzes Leben gestalten, sondern an Höhepunkten ahnen, das wäre es, wenn dieses Gefühl, wenn diese Wirklichkeit, diese erlebte Realität und Spannung mein ganzes Leben bestimmte. Und wir können bei dem Bild des Ebenbildes bleiben, um das zu erkennen, was es immer wieder stört. Es ist der Umschlag von Ebenbildlichkeit in Abbildlichkeit, von Partizipation in Rivalität, von Wir in die Ich-Isolation, die sich durch Abgrenzung vom Du und vom Wir bestimmt. Und falls einige es fürchten, ich komme jetzt nicht mit der Antwort, darauf ist der Glaube die Antwort. Denn ich bin lange genug Seelsorger, um zu wissen, dass ob einer sich christlich bestimmt oder nicht, der in demselben Grundproblem steckt. Wie viel Frömmigkeit habe ich schon erlebt, wie viel ernsthafte Anstrengung im Glauben, die basierte auf dem Missverständnis, dieser Gott, der mein Gegenüber ist, dem ich Verantwortung schulde, fordert mich als Abbild. Er erwartet von mir, dass ich von mir aus das tue, was ihm als Ideal vorschwebt. Und so wie der Sünder in Trennung von Gott sich bestimmte und definierte, so wird nun Glauben wohl mit einem anderen Inhalt gefüllt, aber wird unter den Strukturen der Sünde weitergelebt. Nämlich als Selbstverwirklichung und als Selbstbegründung der Identität. Und wenn manche von uns dies als abstoßend erlebten in Phasen, in denen sie mit dem Glauben Berührung hatten, aber dann wieder zurückgeschreckt wurden von denen, die den Glauben vertraten, ist es für mich die Frage, ob das nicht ein entscheidender Punkt gewesen sein kann. Dass uns die Alternative fehlte, nämlich die Auflösung einer negativen Spannung und die Überführung in eine positive Spannung des Verhältnisses. Dass hier so viel Beschäftigung mit der eigenen Frömmigkeit, mit der eigenen Selbsterlösung, mit der eigenen Rechtfertigung da war, dass wir keine Attraktion an einer solchen Form von Glauben hatten. Nun haben wir traditionell natürlich die Gewohnheit, als Christen uns hier vom Judentum abzugrenzen und zu sagen, die Pharisäer wollten sich durch ihr gelebtes Leben selber vor Gott rechtfertigen. Wir aber als Christen wissen ja, dass wir nur glauben müssen. Aber was ist dann der Glaube für ein Verständnis? Glaube ist mein Beitrag, den ich von mir aus leisten muss, um identisch zu sein und das Klarzett, dass du bist in Ordnung, das Ja Gottes der Transzendenz über meinem Leben zu bekommen. Man kann es so beschreiben, 9 Schritte geht Gott als Schöpfer, denn er hat mehr Vermögen auf mich zu. Der eine Schritt ist nun der meines Glaubens, den ich alleine tun muss, um bei ihm angenehm zu sein. Ich muss mich von ihm beschenken lassen. Wir sind hier im Zentrum der Altpietisten. Die Altpietisten haben Gottes Gnade immer hochgehalten. Insofern würde ich in einem solchen Kontext immer sagen, 999 Schritte kam Gott uns entgegen. Und es liegt nur an unserem einen Schritt, den wir nur alleine tun müssen. Aber selbst hier noch wird Glaube, christliche Identität, als isolierter Beitrag des Menschen verstanden. Und Identität entsteht durch ein Additiv, zwei Komponenten, des Beitrags Gottes und des Beitrags des Menschen. Und wir haben ganz sublim schon wieder hier die Rivalität als Muster. Gott seinerseits und ich meinerseits. Glaube ist aber, und das durchaus im Judentum am Beispiel Abrahams erkennbar, Glauben ist von seinem Wesen her genau die Bestimmung der Identität aus der Beziehung. Der Begriff des Glaubens im Alten Testament, im Hebräischen, lässt sich gerade so wiedergeben, dass man sagt, Glauben bedeutet ein sich festmachen in Gott, ein sich verstehen von Gott her, von dem Gott, der der Schöpfer ist, das Leben und die Liebe. Das heißt, Glauben ist da gelebt, wo ich mich ganz vom Leben her verstehe und mich nicht als Lebender, getrennt vom Leben, in Konkurrenz zum Leben definieren will. Glauben ist ein radikales auf Gott schauen, um die eigene Befindlichkeit und Vorfindlichkeit zu definieren. Im Glauben bin ich nicht daran interessiert, ob mein Leben gelingt, ob ich es selber schaffe, ob ich mich meinerseits der Liebe Gottes würdig weiß, sondern im Glauben bin ich daran interessiert, was dieser Gott denkt, fühlt und für mich empfindet und mit mir vorhat. Identitätserfahrung durch Zuwendung, Anerkennung und Zuspruch. Theoretisch mögen wir noch mitfliegen, haben aber existenziell jetzt ein Problem. Das nämlich, dass wir wohl abstrakt Liebe denken können und insofern bei dieser Gleichung Gott der Schöpfer ist, die Liebe und das Leben selbst. Von ihm her sich verstehen bedeutet in der Liebe, im Leben, im Licht leben. Aber wir haben keine Analogien, um das existenziell, ganzheitlich, gefühlsmäßig überhaupt denken zu können. Gott liebt mich wie, müssen wir sagen. Und schon wenn wir sagen, Gott ist der Vater, haben wir die Analogie unserer Vätergestalten ja im Raum. Und viele Frauen haben nicht zuletzt mit der Trinitätstheologie deshalb Probleme, weil wenn sie negative Manneserfahrungen, Männererfahrungen hatten mit Autoritäten ihrer Kindheit, zunächst haben Leute für sie, hier eine Tür zu ist. Ich stellte mir Gott in früher Zeit vor wie mein Lateinlehrer. Immer korrekt, nie ungerecht. Seine Forderungen waren auf den Millimeter genau auf unsere Entwicklung zugeschnitten. Aber da war keine Gnade, kein Erbarmen, kein Lächeln, das über das Recht hinausging. Er war gerecht. Eben, er war gerecht. Und ich möchte jetzt nicht die Autorität meiner Kindheit hier alle relativieren. Es genügt völlig, dass wir uns bewusst machen, Menschen können immer nur partiell, wie auch wir selber, Gott reflektieren. Und das, was bei ihm Liebe, Anerkennung, Zuwendung, Du-Orientierung, Wir-Wirklichkeit und Beziehung ist, widerspiegeln und an andere weitergeben. Hier haben auch die Sozialpsychologen und Pädagogen für uns die Dinge auf den Begriff gebracht, wie wir sie seit Luther theologisch schon unterscheiden. Die Frage ist, wie denke ich einen solchen Gott, der mir Identität ermöglichen kann, in dessen Beziehung ich aufgehe, aufblühe und selbst in Krisen noch getragen werde und selbst mit meiner Endlichkeit versöhnt umgehen kann. Die Pädagogen unterscheiden zwischen einer konditionierten und einer nicht konditionierten Zuwendung. Eine konditionierte Zuwendung ist das, was wir natürlich als Pädagogen Kindern, Jugendlichen geben wollen. Eine konditionierte Zuwendung kann durchaus ein Vorschuss an Vertrauen sein. So wie wir in der ersten Klasse der Grundschule von unserer Lehrerin alle mit dem gleichen pädagogisch ausgewogenen, antizipatorischen Lächeln der Anerkennung für noch zu erbringende Leistungen begrüßt wurden. Sie traf uns alle. Aber nur in den ersten 3 Wochen. Dann schlug bei ihr die Menschlichkeit durch. Und der emotionale Mundwinkel, ist es der linke oder der rechte, sagte schon nach unten, als sie mich sah, während ihr willensbetonter Mundwinkel noch die Stellung hielt und nach oben ging. Konditionierte Liebe ist das, was wir mehrheitlich erleben. Und wenn wir in Lebenskrisen dieses mich von Gott her verstehen, nicht als lebenstragend, als erlösend erfahren können, liegt es in der Regel an der fehlenden Analogie dessen, was wir uns als Menschen gegenseitig geschenkt haben. Der Gegensatz von konditionierter Liebe ist nicht konditionierte, nicht bedingte, nicht an Bedingungen geknüpfte Anerkennung und Zuwendung. Eine Realität, die uns in kreativen Augenblicken träumt, die wir auf der Bühne bei einer gelungenen Vorstellung im Applaus erträumen können, die wir im Erfolg in der gelingenden Begegnung erträumen und dennoch ahnen, dass auch in solchen Höhepunkten es letztlich nicht wir selbst sind, sondern unsere Darbietung. Nicht wir selbst, sondern das, was wir geschaffen haben. Dem gilt das Kompliment, dem gilt der Rausch der Zuwendung, Anerkennung und Aufwertung. Selbst die Jünger, die nach Lukas 10 im Überschwang ihrer neuen Vollmacht und Kreativität zurückkamen und ihrem Vorbild Jesus, dem sie nachfolgten, begeistert erzählten, dass Kranke geheilt wurden und selbst Dämonen ihm untertan waren, wurden von Jesus gebremst. Versteht euch nicht von eurem kreativen Erfolg her? War das Missgunst des Meisters? Nun, das könnte bei uns an der Uni so sein, wenn wir rumhäkeln an unseren Doktoranden. Das ist nicht immer sachkritisch bedingt, sondern manchmal auch, man will die Leute nicht an sich vorbeiwachsen lassen. Nicht? Das ist ja ein großer Lehrer, der sich daran freut, wenn Schüler noch größer werden, als er selber sich zu entwickeln meint und geworden ist und so weiter. Nein, es ist die Warnung davor, auf den Höhepunkten des Lebens seinen Lebensbezug auf das zu gründen, was dann nicht mehr trägt, wenn es weggeht. Es geht nicht darum, dass wir nicht unseren Erfolg genießen. Und wenn Frömmigkeit immer in dieser Weise eine falsche Demut, ein falsches sich selbst klein machen bedeuten mag, dann ist dies genau falsch entwickelt und gemeint. Es geht nicht um das Relativieren des Werkes. Wir dürfen unser Werk genießen, die Frucht unseres Lebens. Es geht aber um die Gefahr, dass wir aus dem Verstehen von Gott, dem Leben der Liebe, aus der Fülle des uns geschenkten Lebens heraus, etwas kreieren, was uns selbst transzendiert und über uns hinausgeht. Und dass wir dann uns abhängig machen von eben dem und nicht mehr vom Ursprung. Und da verlässt sich dann der Strahl nicht mehr auf die Lampe, sondern auf seine eigene Fortsetzung. Da verlässt sich dann plötzlich der Strahl aus einer Wasserquelle nicht mehr auf seine Quelle, sondern auf seine eigene Auswirkung. Und schon als Kinder haben wir damit gespielt, was es bedeutet, einen Strahl in die Luft zu schicken und ihn dann abzubrechen und zu unterbrechen. Glaube im Sinne der Ebenbildlichkeit ist ein Genießen der kindlichen Kreativität, der Partizipation an der Kraft des Schöpfers. Ein Genießen einer unbedingten Anerkennung und Liebe, die nicht das Wohlverhalten, nicht einmal den Glauben selbst fordert als Vorbedingung, um gültig zu sein. Sondern diese Identität, dieser Glaube, bedeutet in den Höhepunkten seines Lebens, sich von seinem Ursprung her zu verstehen. Mitten auf der Erde den Himmel im Blick zu behalten. Und indem wir uns am Himmel orientieren, auf der Welt zurechtzukommen. Paulus selbst nimmt dieses Bild, so will ich abschließend uns vergegenwärtigen, in 2. Korinther 3 auf. Und er sagt, wir sind als Apostel, so wie damals Mose in der Gottesbegegnung, Menschen, die mit aufgedecktem Angesicht, unverhüllt, unverschleiert, vor Gott treten dürfen und im Angesicht Jesu Christi Gott selbst sehen in seiner Faszination, in seiner Liebe, in seiner Unerschöpflichkeit. Und wir partizipieren, indem wir Christus anschauen, an seinem Glanz. Und was geschieht nun? Nun, 2. Korinther 3, 17 folgende, wir reflektieren das Licht, das wir selbst sehend aufnehmen, in unserem Angesicht. Schöner kann man Identität in Ebenbildlichkeit nicht beschreiben. Als welche, wie können wir so reflektieren? Nun kommt unsere deutsche, unsere schwäbische, unsere christliche Identität sofort, dann lasst uns anstrengen, dass wir mehr reflektieren. Lasst uns mehr strahlen. Nein, das genau ist es nicht. Und Paulus führt ein persönliches Beispiel, weil die Gegner sich rühmen ihrer Stärke, ihres Höhepunktes im Leben. Er bringt ein persönliches Beispiel und sagt, ich habe einen Pfad im Fleisch, quasi einen Stachel beim Wandern im Fuß. Bei jedem Schritt meines Lebens bin ich dadurch eingeschränkt. Es schmerzt. Und wer einmal ein Dorn richtig im Wanderstiefel hatte, der kennt diesen Schmerz, der einmal bis oben zu den Haarspitzen geht. Und er sagt, dreimal habe ich Christus gebeten, mir diesen Schmerz, diese Einschränkung meiner Identität zu nehmen. Wir wären nicht Exegeten und wären nicht adamitische Theologen, würden wir nicht rätseln, war das jetzt eine Anfechtung, war er depressiv, hatte er ein Augenleiden oder war er anfällig für irgendwelche anderen Krankheiten, war es gar eine Sünde, das können wir ausschließen. Es war eine ihn bestimmende Einschränkung. Und Pfahl im Fleisch, Stachel im Fleisch, macht es für uns alle offen daran zu denken, was wäre das, was ist das bei mir? Einige sind so eingeschränkt, dass sie heute gar nicht bei uns sein können, aufgrund dieser Einschränkung. Und wir würden jetzt annehmen, dass der Christus dreimal gebeten, also ausdrücklich und nachdrücklich, ihm antwortet, ja, Paulus, ich mache dich wieder stark. Alle werden alt, du nicht. Alle werden krank, du nicht. Alle haben einen menschlichen Kreativitätszenit und dann geht es abwärts mit der Kreativität. Bei dir soll es nicht so sein. Du schreibst nicht 7 Briefe oder 13 oder wie wir diskutieren, sondern du schreibst unbegrenzt weiter bis zu meiner Erscheinung und die dauert, wie wir merken. Also insofern, du bist die Ausnahme aller Menschen. Du lebst nicht irgendwo dazwischen wie all die anderen, sondern du bist ein Apostel, auf den das nicht zutrifft, was du selber predigst. Nein. Sondern die Antwort des Christus ist, und hier folge ich einmal nicht der Luther-Übersetzung, die ich sonst nach wie vor schätze. Die Antwort ist, meine Gnade reicht für dich aus. 2. Korinther 12, Vers 9. Also nicht nur, lass dir an meiner Gnade genügen, im beschränkenden Sinn, sondern meine Gnade reicht für dich aus. Das, was dir in meiner Beziehung zuwächst, an Anerkennung, an Wärme, an Bestätigung, an Kraft, an Ermutigung. Das, was ich dir selber bin, reicht für dich aus. Denn meine Kraft korrespondiert nicht der deinen. Meine Wirkung durch dich als Person in deiner Kreativität ist nicht direkt proportional zu deiner eigenen Fitness und deinem eigenen geistigen und körperlichen Fitsein. Sondern meine Kraft ist selbst in Schwachheit vollkommen. Bitte nicht. Gott ist nicht ein Vater, der so schwach ist, dass er die Stärke seiner Kinder nicht erträgt. Christus, nicht der Meister, nicht der Lehrer, der sich nur wohlfühlt bei seinen Schülern, solange sie so tun, als hätten sie nicht schon längst alles verstanden, was der Lehrer sagt, und tut immer noch überrascht, wenn er lehrt. Das ist nicht der Punkt. Und habe ich ein konditionierendes Gottesbild, ist das meine Assoziation. Bei Gott muss ich Kind bleiben und darf nicht erwachsen werden. Nein, der Sohn Gottes ist eine Würdebezeichnung. Die Tochter Gottes bedeutet Kronprinzessin, Erbin Gottes. Wir sind Kinder Gottes, indem wir sein Partner, seine Partnerin sind, Kronprinzessin und Kronprinzen dieses Gottes. Was es aber bedeutet, dass Gott all unsere Ausbildung, Fähigkeit und Kraft nicht im Weg stehen muss. Er kann uns gebrauchen, wo wir stark sind. Aber er kann uns genauso gebrauchen, wo wir schwach und unvermögend sind. Da, wo mir ein Buch zu gelingen scheint und ich mich mindestens alleine am Manuskript freue und vielleicht auch einige andere, da ist dies alles selbstverständlich einlinig und auch im Ich, also in dieser Dazwischenexistenz, ja, funktionierend. Das kann als Brücke zeitweilig funktionieren. Die wirklichen Überraschungen meines Lebens habe ich aber da, wo ich feststellte, da, wo ich nicht mit mir zufrieden bin, wo eine Predigt mir völlig daneben gegangen ist, nach allen Regeln der Homiletik meiner Wahrnehmung, kommt ein Mensch zu mir und sagt, kann ich mit dir beten? Ich habe eine Frage an dich. Ein Freund von mir hat eine ganze Nacht argumentiert mit einem anderen, hat seine ganze Ausbildung komprimiert auf diese 12 Stunden Seelsorge oder wie lange das war, aufgewandt. Und dann später kam dieser Gesprächspartner zu ihm und sagt, dieses Gespräch hat alles bei mir gewendet. Es war natürlich nur sein seelsorgerliches Interesse, dass er rückfragte, was genau war es. Und dann sagte er ihm, du hast einmal mitten im Gespräch ein Kreuz in die Luft gemacht. Und das hat mich erschlagen. Das war die Wende meines Lebens. Ich darf es erzählen, er hat es öffentlich erzählt. Das ist das, was uns wirklich freut. Nicht die Wahrnehmung, dass Gott uns in unserer Fähigkeit gebraucht, sondern dass wir für Gott genau so, wie wir sind, mit den Stärken und den Schwächen brauchbar sind. Sein vollwertiges Gegenüber. In der Jugend, die sich selbst überschätzt, auf dem Höhepunkt unserer Kreativität und da, wo die Lieder dünner werden, die Töne zittriger und die Bücher etwas weniger originell, genauso geliebt wie damals auf dem Höhepunkt unseres Lebens. Das ist nicht alles, was die christliche Hoffnung sagt. Aber würden wir alleine das verstehen, dann würden wir nicht irgendwo dazwischen, sondern genau da, wo wir hingehören, leben, zwischen Himmel und Erde, in der Verbindung zwischen Gott und Menschen, zwischen dort und hier, zwischen Stärke und Schwachheit. Was genau ist dann jetzt Glaube? Freude oder Traurigkeit? Gewinn oder Verlust? Stärke oder Schwachheit? Nicht irgendwo dazwischen, sondern beides. Und das erste Positive mitten im Zweiten. Vielen Dank.